Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des politischen Quartetts unseres Podcasts als Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Diesmal eher kein aktueller Anlass, sondern wir haben uns gedacht, wir wollen uns einmal mit was Grundsätzlichem beschäftigen und widmen uns heute dem Thema der politischen Bedeutung, des politischen Charakters, der politischen Möglichkeiten von Musik. Also eigentlich was mit dem fast alle von uns oder wahrscheinlich auch von euch Hörer und Hörerinnen leben. Ich glaube, fast niemand von uns, außer Menschen, die leider körperlich benachteiligt sind, haben jemals, obwohl es da mittlerweile auch technische Möglichkeiten gibt, dass sogar gehörlose Menschen Musik wahrnehmen können, nebenbei bemerkt, fast jeder von uns ist ein Stück weit durch Musik sozialisiert worden. Ich glaube, wir alle können uns noch an die ersten Bands erinnern, an die ersten Sänger, Sängerinnen, was auch immer, die wir gehört haben. Manche davon wird man sich denken, mein Gott, wie habe ich das jemals tun können? Bei mir zum Beispiel waren es die Bay City Rollers. Ich überlasse es die anderen, ob sie sich dann auch so outen. Wo die Bay City Rollers wirklich cool waren, muss ich sagen. Und auch die Filmmusik in meinem Lieblingsliebesfilm von sich geben. Ja, vielleicht kommen wir darauf noch später zurück irgendwie. Jedenfalls, wir wollen ein bisschen weitergehen und nicht einfach irgendwie blödeln über Musik, sondern uns damit beschäftigen, was hat denn heute Musik noch für einen politischen Charakter? Wir machen es einfach konkret Musik, wobei wahrscheinlich sich viele Inhalte, die wir heute bringen, werden auf andere Formen von Kunst und Kultur übertragen lassen. Es gibt ja genauso politische Literatur, politische Malerei etc. pp., die in verschiedensten Phasen eine wesentliche Rolle gespielt haben. An den Mikrofonen für euch sind heute
Ran-DMC,
Sabine,
Kid Bex
und Axel. Wie gesagt, der politische Charakter von Musik liegt natürlich in Wien, in einer Stadt, die ein eigenes Arbeiterinnenlied hat, besonders auf der Hand, die Arbeiter von Wien, wenn leider der Refrain der letzte meistens falsch gesungen wird, der heißt nämlich eigentlich anders. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr wirklich heißt und es nicht wisst, dann schreibt es uns einfach an kontakt@widerstand.at. Du schreibst mir gleich. Na komm, sag einfach lieber gleich was.
Na, ich glaube, ich kenne die gängige Version. Und es gibt eine coole Hip-Hop-Version mit der Ezra.
Massenhaft.
Genau, die Ezra hat das auch neu interpretiert mit der Mira Lukovac. Das haben sie bei der Wiener Folkfestwoche eröffnet. Und das ist eine,
es gibt ja, glaube ich, auch, ich weiß nicht, hunderte Versionen der internationalen. Ja, oder auch Arbeiterversionen von Stille Nacht, Heilige Nacht. Ganz wunderschöne und sehr tieftot traurige irgendwie. Aber reden wir mal ein bisschen über das irgendwie, was ihr so.
Nebenbei, ich glaube, es gibt doch einen von einem sehr bekannten Podcast. Einen Jingle im Intro, wo eine Zeile.
Das ist völlig richtig, das hätte ich nämlich heute natürlich erwähnen sollen. Das wunderbare Intro, der wunderbare Jingle, der immer am Anfang und am Ende unseres Podcasts erklingt, ist geschaffen worden von Herrn Ran-DMC. Heute mit uns am Tisch und an den Mikrofonen. Aber reden wir vielleicht wirklich ein bisschen mit euch zwei aktiven Musikern. Ich bin ja eher nur mehr passiver Musiker, außer wenn ich hin und wieder mal ganz altmodisch Vinyl auf Turntables drauflege. Aber das ist nicht so besonders aktiv. Unsere zwei Aktiven irgendwie. Wie seht denn ihr die politische Bedeutung von, ich sag's ganz konkret, von eurer Musik?
Ja, ich glaube, das ist durchgehend politisch, also meine Musik. Ja. Und ist immer stärker politisch geworden durch die ganzen Jahre. Und checkst du das durch, oder wie? Ja, alles gut.
Mic check.
Durch die ganzen Jahre ist es noch politischer geworden und noch konkreter. Früher habe ich mich, wurde ich viel sozialisiert durch Deutschrap, durch auch Sachen, die ich heute nicht vom Text her auf jeden Fall hervorheben würde. Und teilweise viel in diesem Berliner provokativen Rap gehört, wo ich letztendlich dann auf Deutschrap sehr eingestiegen bin, wo ich
mich... Macht also so diese sexistischen und rassistischen Komponenten?
Das habe ich schon. Also in meiner Teenagerzeit habe ich das auf jeden Fall gehört und gefeiert. Und ja, ein paar Jahre später habe ich das auch reflektiert dann und anders reflektiert. Und was meine Musik angeht, glaube ich, ist sie jetzt durchgehend politisch, weil ich noch politischer bin als je zuvor, so in die letzten 10 Jahre. Ja. Und ich glaube, dass sich das voll also niedergeschlagen hat in der Musik, auch das, was ich tue, mein Aktivismus in der ganzen Geschichte, auch auf der Balkanroute, da werden wir auf dem neuen Album auch viel hören, durchaus
politisch. Bin ich gespannt drauf.
Und ja, so viel mal von mir.
Wie lange machst du jetzt Musik?
Wie lange mache ich Musik? Naja, fast 16 Jahre jetzt. Ja. 2005 sind ich und mein Cousin gestanden und haben über Headset auf irgendein Cool Edit oder irgendwas aufgenommen, so auf irgendein alten Programm und sind uns cool vorkommen. War natürlich scheiße, was wir damals aufgenommen haben. Aber ja, dann ist das weitergegangen und ich würde sagen, jetzt bin ich eh weniger in der Musik, als ich vor 5 Jahren war, weil da die Musik die oberste Priorität hatte. Jetzt hat der Aktivismus die oberste Priorität, aber ergänzt sich ganz gut mit Musik und Musik ist immer ein Teil von mir und ich komme da auch nicht weg. Und wenn der Randy mal anruft und sagt, er hat irgendein Beat oder was, da sage ich nicht na. Ja.
Aktivismus muss man vielleicht erklären, irgendwie Kid Pax ist unter seinem bürgerlichen
Namen. Ich habe 4 Identitäten.
Ja, das ist egal. Ja, er ist ja als solches schon mal irgendwie als Jugoslawiner. Als Jugoslawiner irgendwie ist er ja das Beste von zwei Welten, würde ich mal sagen, weil ja Wien eigentlich eine der großen Qualitäten der Weltstadt Wien war, dass sie nie eine einheitlich deutschsprachige und monokulturelle Stadt war, sondern immer mit vielen Kulturen aus vielen Ländern in vielen Sprachen gelebt hat. Das war das, was zumindest das Wien, das ich mag, auslebt, ausmacht. Nicht so ein Wien, wo es heißt, unsere gemeinsame Sprache ist Deutsch! Und deswegen muss man vielleicht nur sagen, dein aktueller Aktivismus beschäftigt sich vor allem mit dem Thema Flucht. Richtig. Insbesondere Flucht, aber natürlich auch Migration im Hintergrund, weil ja leider diese beiden Themen sehr oft miteinander vermischt werden, aber in Wirklichkeit arbeitest du hauptsächlich auf der Balkanroute mit Menschen, die auf der Flucht sind.
Richtig, ich komme ja auch gerade aus Bosnien, vor 2 Tagen bin ich hergekommen und ja, dieses Projekt hat mich halt geschnappt, aber da ich sage nur so viel, wenn es Leute siehst, die selber arm sind, die selber in einem neokolonial ausgebeuteten Nicht-EU-Staat leben und wo du überall Werbungen für Erste Bank, Raiffeisen Bank, alles ist dort an österreichischem Kapital, nur die Menschlichkeit ist es nicht. Und wenn man das sieht, dass Leute, die noch viel ärmer sind als wir und keine Perspektiven haben, aus diesen Perspektiven den Menschen helfen, dann prägt das und reißt das an und dann bin ich auch weniger im Studio oder mache mir weniger Musik. Weil ich das für eine absolute Priorität halte momentan in meinem Leben. Ja. Jeder macht das anders. Manche gehen nur demonstrieren, manche gehen nur schreiben Leute an, schreiben Politiker an, manche. Aber ich glaube, jeder kann was tun. Jeder muss ja nicht so wahnsinnig sein wie ich und auf die Balkanroute gehen und so ein Riesenprojekt starten. Ja. Aber ich glaube, alles ist wichtig und Musik spielt in dem Kontext, glaube ich, eine enorm identitätsstiftende Rolle, eine wichtige Rolle, um Leute auch politisch zu aktivieren, um Jugendliche politisch zu aktivieren auch. Ja. Das ist das, was ich bei der heutigen Musik oder bei der heutigen Mainstream-Musik vermisse. Ich finde, die Leute sind teilweise richtig gute, also wenn ich von der Hip-Hop-Szene rede, richtig gute Rapper und haben coole, sagen wir es mal jetzt ganz kapitalistisch, coole Produkte. Das wird ja auch im Mainstream verkauft. Aber dann, wenn es darum geht, politisch Stellung zu beziehen oder sich politisch zu artikulieren oder zumindest zu zeigen, hey, ich stehe politisch bei diesem Thema doch auf dieser Seite, auf der Seite der Menschlichkeit, auf der Seite der Europäischen Menschenrechtskonventionen, auf der Seite all der Errungenschaften, die wir uns auf die Fahnen schreiben. Und das vermisse ich halt, Statement, Haltung. Und das, ja, es gibt in der Österreich aber natürlich eine Szene, die das widerspiegelt und das war beim diesjährigen Popfest, hat die Ezra Özman und der Futsman, die haben gesagt, Haltung ist uns wichtig und wir stellen bewusst Acts mit Haltung auf. Und das fand ich schon cool von dieser Punkband, auch First Fatal Kiss, die vor uns aufgetreten ist. Wir waschen uns nie, Anarchie. War schon coole Leute dabei.
Wir sind die wilden Horden, wir plündern und wir morden, wir waschen uns nie, Anarchie. Demospruch aus den 80ern.
Ja.
Und Demosprüche haben ja auch oft was Musikalisches. Ein guter Demospruch funktioniert nur, wenn er eine Melodie und einen Rhythmus hat irgendwie. Ich wollte noch ganz kurz einwerfen, weil ich denke gerade an die letzte Demo, auf der wir zusammen waren. Eine Demo, wo es um das Thema Flucht gegangen ist, wo ja auch ein paar Menschen mit Fluchthintergrund uns ihre kulturellen Produkte dargeboten haben. Zum Beispiel eine sehr junge Frau, die aus Afghanistan gekommen ist und die im Gegensatz zu dem, was irgendwelche rassistischen Idioten behaupten, mittlerweile so gut Deutsch kann, dass sie Gedichte auf Deutsch schreibt. Das war bei der Schlusskundgebung. Also und auch das, und da ist es jetzt nicht die Frage, ob es einem gefällt oder nicht gefällt. Das ist jedem individuell überlassen, welche Musik, welche Kultur einem gefällt oder nicht. Aber es ist eine Bereicherung für uns, wenn eine junge Frau aus Afghanistan ihre Erfahrungen, ihre Lebensperspektiven uns in einer kulturell zugänglichen Form zugänglich macht, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, die Gedichte von ihr oder auch die anderen Auftritte von Menschen mit Fluchthintergrund auf der Demo.
Ja, ich bin froh, ich war jetzt viel in dieser, bevor ich nach Bosnien gefahren bin, war ich viel in dieser Bewegung, die die ganzen Demos mitorganisiert. Die Sigrid Spengler von Ankommen in Wien hat uns da alle mit reingezogen und hat uns alle aktiviert, dass wir was tun müssen für die afghanische Community, und wir haben das gemacht, und es ist gut, wenn auch jetzt all das Schlechte, was in Afghanistan passiert und all das Schlechte, was diese Menschen durchleben in der Sorge um ihre Mitmenschen, ihre Familie in der Heimat, ist es doch so, dass jetzt nach vorne gedrungen ist, dass sich diese Community selbst artikuliert und eine Bühne hat und nach vorne kommt. Ja? Also ich habe jetzt im Hintergrund auch mitgeholfen, dass morgen afghanische Frauen im Parlament empfangen werden von der Eva Ernst-Jezic.
Sehr cool.
Junge, ich glaube, da ist auch diese Frau dabei. Ja? Das war mir ein Anliegen, auch das an die Eva zu bringen, zu sagen, bring sie ins Parlament, gebt ihnen eine Bühne, lass die Leute reden, um die es geht. Wir dürfen nicht immer repräsentativ reden. Das bringt alles gar nichts, wenn der Axel Magnus oder der Peter Rosandic oder der Randy oder die Sabine im Namen von Afghanen oder über Probleme von Afghanen reden, weil ich glaube, das meiste bringt, wenn sie es selber tun. Ja, ob das jetzt in der Musik ist auch. Aber da waren auch bei den afghanischen Demos, jetzt kann ich schon afghanische Lieder auch mitsingen teilweise.
Cool, sehr cool, sehr cool. Unser Urfloridsdorfer, Randy MC, was ist so dein politischer Zugang zu deiner Musik?
Also ich muss von vorn weg gleich einmal sagen, ich bin auch sehr geprägt worden durch die Musik von Kidbacks in der Findung meiner musikalischen Richtung. Also das war immer auch schon sehr beeindruckend, wie man das trotzdem hart im Hip-Hop verpacken kann, aber im Großen und Ganzen eine Aussage, ein Statement treffen kann. Das war mir immer schon wichtig, wollte ich nur vorweg sagen. Und vor allem, was ich noch viel wichtiger finde, das haben wir persönlich dann auch schon oft geredet, ist, wenn man dann einmal länger keine Musik macht, weil man halt andere Prioritäten hat und die Priorität.
Oder einfach hackeln muss, dass man leben
das
kann.
Das natürlich man, schon noch, aber
so
es
wie
ist,
ihr beide, und ihr wisst, dass ich das nicht besser mache, aber der Mainstream mag euch nicht und deswegen könnt ihr nicht leben von euch.
Ja, Musik. Das ist natürlich
stimmt, ja.
Also muss man auch noch Lohnarbeit machen und hat nicht immer Zeit für das.
Das schon, was ich viel mehr gemeint habe, ist als Musiker, da wird mir der Bex jetzt auch recht geben, will man ja immer weiter. Also quasi, man will ja einen Track nach dem anderen, ein Album nach dem anderen und viel Video und Ding und dem ein Message rüberbringen. Und es war dann auch oft bei uns so, dass man sich dann, obwohl man das viel lieber gehabt hat, ein paar Tage nicht gehört hat, und wir haben dann oft darüber geredet, und hat der Bex gesagt, tut mir leid, und ich war jetzt wieder unten, habe ich gesagt, ich habe auch arbeiten müssen. Aber es ist mir viel wichtiger, dass er die Arbeit bei der Balkanroute macht, als dass wir jeden Tag ein neues Lied raushauen. Ja, das ist mir ein Statement in der Musik, schön und gut alles, aber das ist eine viel wichtigere Arbeit, das weißt du eh auch, dass ich da so drüber denke.
Ja, voll, aber es kommt ein Lied, wenn wir schon beim Lied sind, es kommt ein Lied und ein Video mit Randy, und das wird ziemlich auch durch und durch politisches Lied eigentlich. Ja.
Das wird heißen Nein Bratte.
Nein Bratte, genau.
Ich bin gespannt. Nein Bratte, Übersetzung für die neun Brüder.
Lass ein bisschen, warte ein bisschen.
Ich muss noch warten. Also selbst unsere Hörer und Hörerinnen, die sonst immer top informiert sind über das, was sie in der Wiener Linken tut, irgendwie müssen noch warten. Das ist jetzt echt unfair von euch. Aber egal, für genau. Die Randy.
Meine musikalische Laufbahn hat irgendwo anders angefangen. Also ich komme eigentlich aus der elektronischen Musik. Da habe ich mit einem Freund von mir fast 10 Jahre, oder bisher sagen wir 8 Jahre, Drum and Bass produziert. Das hat jetzt wenig mit Politik zu tun, das ist eher so Musik zum Abschalten. Und irgendwann, also ich bin eigentlich ein sehr später Quereinsteiger im Hip-Hop gewesen, weil, wie du auch gesagt hast, andere Leute, die hören da schon mit 17, 18 was, haben dann früher noch mit billigen Methoden oder mit technisch nicht so qualitativen Methoden aufgenommen. Und wie ich angefangen habe zum Rappen, ist das eigentlich alles schon gegangen. Ich habe mir nur ein Mikrofon und sogar ein halbwegs gutes gecheckt und dann habe ich mir zu Hause mit ein paar Vorhängen eine Aufnahmekabine, also eine Booth, gebaut und das dann selber irgendwie von einem Freund abmischen lassen. Also da waren die ganzen Programme auch schon da, ja. Also das war alles nicht so hölzern, wie es vielleicht noch von vor 20 Jahren war. Und ich bin eigentlich von der Hip-Hop-Szene sehr gut aufgenommen worden, im Großen und Ganzen. Und irgendwann, also ich habe dann schon noch, ich habe dann gemerkt, okay, also ich kann das jetzt, das findet auch einen Anklang. Und irgendwann habe ich dann mein erstes politisches, ich glaube es war eine zweite oder dritte Nummer, davor war es ein Mixtape gegeben mit 12 Tracks, aber mein zweites oder drittes Video, unabhängig davon, war dann schon eine politische Nummer. Und ich habe gemerkt, wie mir das gleich viel, also wie soll ich sagen, ich schreibe sehr schnell, grundsätzlich, aber das ist dann gleich noch einmal ein bisschen besser gegangen. Ja, also alles das irgendwie zu verarbeiten, was mich politisch, gesellschaftlich aufregt oder mitnimmt, das ist dann gleich noch einmal viel schneller auf Papier gestanden. Und irgendwann ist dann der Zeitpunkt gekommen, wo mir nicht einmal mehr diese einzelnen Lieder gereicht haben. Also ich sage einmal, Hausnummer 2 von 5 Nummern waren dann von Haus aus schon politisch. Aber irgendwann habe ich gesagt, so, und jetzt mache ich ein ganzes Tape drüber. Und so ist auch das Tape gegen rechts entstanden. Macht man sich auch nicht nur Freunde. Selbst wenn die Hip-Hop-Szene in Wien oder in Österreich eigentlich durch und durch, bis auf vereinzelt ein paar Ausnahmen, sich gut positioniert und vor allem links positioniert. Aber da bekommt man dann auch schon die ein oder andere Drohung. Natürlich Hirngespinste, also man braucht jetzt da, glaube ich, als Hip-Hop-Künstler nicht wirklich Angst haben, dass da irgendwas passiert. Ja.
Aber keine Straßenduelle zwischen Rappern aller USA, halt East Coast, ja, versus Tupac, West, Biggie West Coast und
nein,
mit goldenen Revolvern.
Das ist beim besten Willen nicht so. Und da sind wir dann halt auch, also bin ich jetzt noch nicht so unbedingt bei der politischen, also bei der Verantwortung von Musik, aber nur von meinem Standpunkt auszugehen. Es war dann eine längere Zeit nach diesem Mixtape ruhig. Ich habe dann auch hier und da mal gespielt auf einer Demonstration, wo wir uns dann auch richtig einmal gescheit kennengelernt haben. Und auf der einen oder anderen Veranstaltung, politischen Veranstaltung, Marxismus, haben wir zum Beispiel einen Showauftritt gehabt. Hat allen immer gefallen. Und dann war es eigentlich längere Zeit ruhig. Ich weiß nicht, das Mixtape, das erste Tape gegen rechts ist rausgekommen, 2019, glaube ich. Und da hat dann auch dieses ganze, diese politische...
Klar, ich kann
unser
genau
politische
erinnern.
Hurricane.
Da habe ich dir auch gesagt auf der Demo. Ne?
Ja, da ist dann dieser politische Rechtsmischmasch-Hurricane in Österreich. Irgendwie hat das begonnen mit der Kurzpartie. Nein, aber das sind schon 2 Jahre vorher. Naja, also wir waren auf jeden Fall mittendrinnen. Und ich habe mir das dann eine Zeit lang angeschaut und war dann auch selber wieder frustriert. Und ich weiß gar nicht mehr, was für ein Moment es war. Aber ich bin dann wieder mit so einem einzelnen Track zu meinem Tontechniker gegangen, übrigens sehr guter Freund, Shoutout an der Stelle an Illegal. Bin ich zu ihm gekommen, hätte eigentlich nur im Sinn gehabt, dass man mal wieder so ein politisches Lied, ein bisschen ein Revue passieren lassen, was jetzt passiert ist, was man vielleicht glaubt, was passiert in nächster Zeit und ein Video dazu. Und nur um's technisch ein bisschen, also quasi vom Ablauf auch ein bisschen zu beschreiben, du hast ein Lied, mit dem das hast du geschrieben, ja, da fährst du hin, dann nimmst du das Ganze auf. Und bei uns ist das dann immer so, wenn das alles fertig recorded ist, lass es mir nochmal von 0 bis, weiß ich nicht, sagen wir mal 3:15 dauert es, lässt es mir noch einmal durchlaufen und dann, wie soll ich sagen, spricht man da nochmal emotional irgendwo rein, fürs Intro, fürs Outro, ja, da wo man halt nochmal glaubt, dass vielleicht so kurze Zwischenrufe ganz gut wären oder so. Ja.
Flavorn oder genau, Kosmetikspur genau, genau. Haben,
Ad-Libs,
ich habe die hunderte Begriffe für diese Spur. Genau. Die man dann am Ende macht. Ja.
Genau, das müssen jetzt keine Reime sein, das ist nicht besonders, wie gesagt, da ist nichts vorgeschrieben, sondern das ist einfach nur noch einmal, ja, eben Flavor und Adlib, irgendwie sowas in die Richtung, um dort Emotionen noch einmal reinzubringen. Ja. Und ich kann mich erinnern, bei dem Ding war das dann so, das ist angelaufen und also bevor der Beat droppt, also bevor es wirklich losgeht, steigert sich das Ganze musikalisch. Ja. Also es wird dann immer schneller, kommt immer mehr dazu und dann geht das Ding erst richtig los. Und ich kann mich erinnern, ich war da in der Booth, hat mir das gegeben und ich habe aus der Emotion raus einfach, also so in die Richtung gesagt, so, ja, es war viel zu lange ruhig, aber es reicht mir jetzt schon und jetzt müssen wir wieder mal was sagen und das ist gut so und Ding. Und ich bin dann dort rausgekommen, wir haben den Track noch ein paar Mal gehört und wir sind da gesessen, haben Bier miteinander getrunken, Zigarette geraucht, uns das angehört, 2, 3, 4, 5 Mal. Und irgendwann haben wir uns dann angeschaut und gesagt, so ja, eigentlich wird es Zeit für Step gegen Rechts Nummer 2. Und so ist das jetzt entstanden, das ist mehr oder weniger schon in der Endphase. Ich hoffe, dass es noch dieses Jahr was werden wird. Wir haben ja auch gesagt, dass wir vielleicht da, dass du da auch noch mit drauf kommst. Das wäre mir eine riesige Ehre natürlich. Ja, so viel einmal zu meiner.
Und ich kann euch alle versprechen, irgendwie, wenn es Neues gibt von NDMC oder Kid Packs, irgendwie, wir posten das immer auf unseren Social Media Kanälen, zumindest das, was öffentlich zugänglich ist, auf welchen Kanälen auch immer, von Vimeo bis zu was auch immer, irgendwie dort, wo es Lieder gibt. Und die Info, es ist was Neues draußen von unseren beiden heutigen Gästen im Podcast irgendwie, dann kann man das bei uns nachlesen irgendwie. Nur noch ein ganz kleines Ding, weil du hast vorher so fast ein bisschen abwertend gesagt, Drum and Bass, das ist ja nur so zum Runterkommen. Ich glaube, ist jetzt vielleicht nicht politischer Charakter oder politische Verantwortung von Musik, aber wer von uns braucht das nicht, dass man hin und wieder mal runterkommt nach einem anstrengenden Arbeitstag, wo man einfach sich nicht mehr mit all dem Stress in der Arbeit, mit all den Grauslichkeiten auf der Welt, mit was auch immer anstrengend ist, auseinandersetzen will, sondern einfach runterkommen will, wo die einen sich einen Liebesfilm anschauen, die anderen einen Tatort und der dritte einfach irgendeine Musik bis hin zu gregorianischen Quarelen, die am ruhig machen hören will. Ja, das ist genauso legitim.
Ich wollte das deswegen nicht abwertend, gemeint, weil wie gesagt, von dort komme ich ja, das höre ich ja bis heute auch noch und mache auch selber noch hin und wieder was auf den Turntables und so. Aber es ist halt, wie soll ich sagen, es hat halt absolut. Ich glaube, dass die Musik, die der Bex und ich machen, nichts ist für jemanden, der gerade einen 12-Stunden Arbeitstag hinter sich hat oder einen Nachtdienst in der Früh oder am Abend heimkommt, sich hinsetzt und sich denkt, ich muss jetzt mal kurz entspannen, weil wenn der dann ein Lied von dir hört oder
ist im Selbstmord gefährdet, ja.
Ja, und das ist eben diese Eindrücke, die man hat. Also ich habe ja einen Track gestern auf dem Toninselfest spielen dürfen und der heißt Wunschtraum, das ist noch von meinem ersten Tape ging rechts, der ist ja wahnsinnig, also da muss ich sagen, da habe ich mich beim Schreiben irgendwann drinnen schon selber verloren, während ich geschrieben habe, weil ich mir dachte, das geht immer, es hört gar nicht auf. Also das ist, der ist auch unorthodox aufgebaut. Also normalerweise hat man immer einen Refrain, dann hat man einen Part dazwischen, nochmal einen Refrain. Und da bin ich beim Schreiben dann schon drauf gekommen, ich habe den Refrain gebracht und ich bin aus diesen 16 Zeilen Part nicht mehr rausgekommen. Habe das einfach gleich weitergemacht und weiter und weiter und weiter und weiter. Und das ist ein Wahnsinn. Also da sitzt ja dort und merkst auch, wenn die Leute sich das anhören, dass sie das verarbeiten müssen, mal was da alles gesagt wird. Und dass da keine so ein Refrain ist, finde ich immer ein bisschen eine Verschnaufpause. Weil den hat man dann schon vorher gehört, dann hört man ihn wieder, ja, und dann kann man wieder weitermachen. Aber dadurch, dass das immer weitergegangen ist, hast du richtig gemerkt, wie die Leute da stehen und die meisten hören dann auch auf, sich zu bewegen. Und du siehst richtig, wie sie dich dann nur noch fixieren und schauen und denken. Und das meine ich halt damit. Drum and Bass in allen Ehren, von mir ist auch Popmusik in allen Ehren, ja, wenn irgendwer unbedingt Pitbull oder Keisha oder sowas hören will, weiß ich nicht, Haters Gonna Hate, ist auch okay für mich, ja. Aber es ist jetzt eher was zum vielleicht mal Entspannen und zum eben Hirn ausschalten und nicht zum Nachdenken. Ich glaube, ja, da sind die Leute dann bei Kidbacks und Randoms hier an der richtigen Adresse, wenn sie ein bisschen nachdenken
wollen. Das brauchen wir alle. Ausschalten genauso wie politische Inputs irgendwie. Und da gibt es halt auch die politische Verantwortung. Und
ja, ich glaube, man kann manchmal auch ausschalten und politische Message schicken, wenn ich jetzt an die freie Techno-Szene auch zum Beispiel denkt, die sich organisiert,
genau,
und den besetzt.
Es kann ja die Organisationsform von Musik sein. Es muss ja nicht, der Text sein.
Genau, die Attitüde, ne, den Raum zu besetzen.
Oder überhaupt der Beginn der Techno-Bewegung. Ja. Das war ja komplett eigentlich kommerzfrei. Jetzt kann man zur Musik stehen, wie man will, aber das Selbstorganisierte, das Kommerzfreie, das hat schon ein Stück weit einen antikapitalistischen Charakter gehabt, ob das jetzt bewusst oder unbewusst war, ist nebensächlich, glaube ich.
Es wurde immer unbewusster, am Anfang war es wahrscheinlich
bewusst. Natürlich, je mehr es kommerzialisiert worden ist und von die Großlabels irgendwie, natürlich, das passiert aber fast mit jeder Musikrichtung.
Ich meine, stimmt.
Sagen wir uns ehrlich, es gibt da, der revolutionäre Charakter von Rap ist großteils wahrscheinlich mittlerweile bei Leuten, die eben nicht davon leben können und die 100 Millionen abcashen, das sind die irgendwelche Mainstream da ist Rassismus und Sexismus ist eher akzeptiert wie linke politische Botschaften irgendwie im Mainstream.
Bei Rap ist halt umso trauriger, weil die Wurzel ja aus den Minderheiten, aus das Politische beinhaltet. Ne? Aber ja, das ist halt bei Rock wahrscheinlich auch so. Ja.
Mozart war auch revolutionär, wobei man sagen muss, der hat auch gehungert. Ne?
Gut, aber im Rock ist es ja insofern ein bisschen was anderes, weil da gibt es ja wirklich eine sehr bekennende, dazu stehende rechte Szene. Das hast du ja wirklich, sage ich, im Hip-Hop ganz selten, ich meine, vielleicht schon ankauchte Charaktere hier und da, ja, aber du hast ja wirklich ganz, ganz selten bekennende rechte Hip-Hopper. Ja. Also da gibt es ja gibt es in Deutschland einen, der heißt, glaube ich, Chris Ares oder sowas. Der ist ja, also der ist ein Wahnsinn, da habe ich mit meinem Musikpartner im Gonzo ein bisschen reingehört. Und der ist ja Wahnsinn. Also das ist nicht normal. Und der hat gespielt auf einem sehr, sehr, in der Schweiz, glaube ich, war das, auf einem sehr, sehr bekannten Rechtsrockfest. Und der hat aber die Klickzahlen. Ne? Ich sage, Rechtsrock in Deutschland ist zwar gängig in der Szene, hat aber die Klickzahlen nicht. Also ist nicht einmal annähernd irgendwie so, dass man sagt, die könnten davon leben oder so. Und der hat aber die Klickzahlen. Und die haben den dort als Special Guest eingeladen und die haben den dort mit Dosen beworfen und von der Bühne geboot, weil er, ich sag's jetzt mal frei raus, Affenmusik macht. Ja? Also schwarze Musik, Affenmusik-Dinger. Und da habe ich mir gedacht, Alter, also ich meine, da sieht man gleich einmal, in was für eine Richtung in der Denkweise die Leute gehen, aber es ist, Hip-Hop ist nicht, also Rechtsrock war für mich immer so ein Ding, da hast du viele, viele, kenne ich einige Bands aus Deutschland zum Beispiel, die in der Szene extrem bekannt sind, aber Hip-Hop wollen die alle nicht haben, das verbinden die automatisch irgendwie mit schwarzer Kultur und das äußerst seltsam, muss ich sagen, ja. Und selbst wenn das dann Klickzahlen hat eben, und wie gesagt, dieser, also der, ich will den Namen jetzt nicht noch einmal nennen, aber der hat ja wirklich Klickzahlen. Also das geht in die Hunderttausende, ja, teilweise Millionen.
Der ist irgendwie parallel zur identitären Bewegung. Ne?
Genau.
Ist ja auch genauso, wie sie sich neu präsentieren. Identitär quasi präsentieren sich Musiker jetzt neu, dass sie im Rap sind.
Ja, und die Identitären präsentieren sie ja als wir sind die coolen Kids irgendwie. Ja? Also die nehmen ja auch Versatzstücke von linken Aktionsformen auf und so. Ja? Und deswegen glaube ich, ist eben politische Verantwortung von jeder Form von Kunst und Kultur so richtig, weil sie kann von rechts genauso instrumentalisiert werden, wie sie von uns auch bewusst genutzt wird. Ja, ihr macht ja nicht politische Musik, weil ihr am Klo sitzt und euch irgendein Text unbewusst einfällt.
Sondern weil wir Geld machen wollen damit. Also, das ist ja
schon. Sondern ihr wollt ja ganz bewusst eine bestimmte Message rüberbringen, ja, und nicht irgendeine.
Ich muss da jetzt mal ganz kurz einhaken, weil ich das natürlich jetzt als alte Rockerin nicht stehen lassen kann, dass der Rock jetzt so ein bisschen ein rechtes Image kriegt.
Ich habe nur gesagt, dass es aber im Rock sehr wohl wirklich eine bewusste rechte Szene gibt, die es im Hip-Hop meines Erachtens, das wird sich meiner Aufmerksamkeit entziehen, nicht gibt. Das wollte ich auch dem Rock nicht unterstellen.
Weil
ich höre ja auch viel Rock.
Axel, du hast dir vorher gesagt, was so deine ersten musikalischen Schritte waren. Und da kann ich vielleicht anekdotisch dazu erzählen, was meine ersten musikalischen Schritte waren. Und zwar jetzt nur als Konsumentin, weil ich leider halt selber keine Musikerin bin. Und bei mir war das Ärztekonzert Anno Schnee, damals noch im alten Beazel auf der Donauinsel. Und da waren sie ja mit ihrem damals neuen Album Die beste Menschengestalt on Tour. Und Schrei nach Liebe ist bis heute mein Handy-Klingelton. Also das ist eines der...
Edith Piaf, ich bin ganz woanders.
Mainstream-politischen Lieder, die es halt doch auch gibt. Und wenn wir jetzt ein bisschen so zurückgehen in der Pop- und Rock-Geschichte, also da gibt es ja ganz, ganz viele große Bands, die jetzt nicht so explizit wie ihr in den Texten politisch sind, wo man es aber sehr wohl zwischen den Zeilen herauslesen kann. Und ich meine, da muss man nur an Pink Floyd denken zum Beispiel oder an die Lieder von U2 zum Beispiel, Bloody Sunday, ich meine, Irland-Konflikt etc.
No,
also da gibt es ja eigentlich unzählige Beispiele, wo man das durchspielen kann, und ich würde auch diese Kommerzmusik jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen, weil das einfach die Musik ist, die Massen erreicht und die halt auch die Massen zu einer gewissen Denkrichtung anstoßen kann. Also ganz so unwichtig ist die halt auch nicht, wie es manchmal halt rüberkommt. Ist schon bewusst, dass das halt natürlich dann große kapitalistische Bands sind oder geworden sind mit der Zeit.
Definitiv nicht.
Die Wirkung darf man halt nicht unterschätzen.
Ja, nur ich glaube, das bin ich absolut bei dir, nur ich glaube, dass das immer seltener vorkommt, dass sich diese Acts äußern. Oder zumindest, sie müssen sich ja nicht jetzt wie ein Randy den Kopf zerbrechen und ein politisches Manifest schreiben in einem Lied, oder, sondern die können ja auch eine, es kann nur eine Aussage sein, eine Anspielung, wie du es richtig gesagt hast, es muss jetzt nicht jedes Lied zu 100% politisch sein, aber das wird schon ausreichen, um viel zu bewegen, und ich glaube, dass die Leute da viel mehr Angst haben als vor 5, vor 10, 15 Jahren, sich klar zu artikulieren. Ja. Ja. Das glaube ich schon, weil da kommt irgendein Manager und sagt, na, pass auf, tu da nicht, wir sind apolitisch.
Wir wollen quasi alle einfangen, ja. Und sobald du eine Aussage triffst, in welche Richtung die, egal in welche Richtung die geht, hast du bei den Klickzahlen, Verkäufen, Sympathien einfach von der Gegenseite weniger. Und das wollen sie verhindern. Oberflächlich bleiben, möglichst etwas produzieren, ein Produkt, wie du vorhin gesagt hast, das möglichst alle Leute auf der Welt ansprechen.
Es gibt welche, die es wurscht ist irgendwie, da die sagen, die drauf scheißen, irgendwie im Positiven wie im Negativen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die ganzen Roses denke, ja, die auch viele Linke mögen, aber der Axl Rose ist einfach ein rassistisches und sexistisches Arschloch irgendwie. Das liest man in jedem Interview aus, das ist Realität. Wohingegen es zum Beispiel hin und wieder von Metallica erst durchaus hin und wieder linke Aussagen in Interviews, aber wenn sie relativ wenige...
One zum Beispiel ist ein ziemlich politisches Lied.
Ja, eigentlich. Aber sie haben relativ wenige politische Lieder, aber in die Interviews positionieren sie sich sehr klar irgendwie. Oder es gibt da zum Beispiel genug Bands, die sagen, wir wollen keine Rechten auf unsere Konzerte haben. Also es gibt schon, es gibt da wieder diesen Widerspruch. Ja, wenn ich zum Beispiel an Bruce Springsteen denke, der echt sehr coole politische Sachen machen kann, aber halt als Chef ein komplettes Arschloch ist irgendwie. Der gehört zu den Leuten irgendwie, der seine Musiker am schlechtesten bezahlt irgendwie. Und der gehört echt nicht zu denen, die am Hungertuch nagen irgendwie. Auch wenn er sicher wahrscheinlich mehr verdienen hat, wenn er unpolitischer war, aber er konnte seine Leute durchaus besser zahlen. Also ich glaube schon auch, dass man Leute an sowas messen muss. Oder ich glaube auch was so ein wichtiges Charakteristikum ist einfach nur in Kontakt mit seinem Publikum bleiben. Und da bringe ich jetzt nochmal komplett was anderes Musikalisches ein, aber ich es selber schon ein paar Mal erlebt habe. Konstantin Wecker zum Beispiel, ja, der einfach je älter wird, umso politischer und politischer wird. Auch durchaus in eine Richtung, über die wir jetzt schon geredet haben. Antirassismus, Flucht. Dass ein Mensch ein Mensch ist, aber er hat auch schon vor 30 Jahren antifaschistische Lieder gemacht. Ja, er hat Lieder gemacht gegen die Waffenlobby.
Ja, Herr Süllner auch, ne?
Genau, genauso. Also das Wecker ist halt eine deutlich größere Nummer und erreicht halt viel mehr Leute. Und ein Konstantin Wecker, der kommt halt eine Stunde nach dem Konzert, wenn der in der Arena gespielt hat, kommt er halt ins Battle um irgendwie. Und du kannst ganz normal mit ihm reden anfangen. Beim letzten Mal sind wir zum Sonnenaufgang gesessen. Also ich muss sagen, es gibt viel ältere Menschen wie ich, die deutlich mehr Alkohol vertragen. Das muss man auch irgendwann akzeptieren. Aber ja, weißt, das ist, ich halte auch das für total eine wichtige politische Rolle und Verantwortung von Musikern und Musikerinnen, dass sie einfach direkt in Kontakt treten mit den Leuten und nicht nur die sind, ich weiß schon, bei einem 100.000er Publikum kann man nicht mehr mit jedem reden, das ist mir durchaus bewusst. Aber das ist einfach
probieren.
Genau, das ist genau der Punkt, die Botschaft zu senden. Ich bin nicht der von oben euch gescheit erzählt, wie die Welt ist, sondern wir reden miteinander. Das ist ja genau die Botschaft, die wir zum Beispiel auf Demos aussenden. Wir miteinander, Black and White, Unite and Fight, wir Österreicherinnen und Menschen, die geflüchtet sind oder die migriert sind, kämpfen gemeinsam gegen den Rassismus in den Scheiß, gegen die Festung Europa, gegen skandalöse Zustände in Flüchtlingslagern von Samos, wo heute gerade ein neues eröffnet worden ist mit Röntgenscannern und Stacheldraht, bis selbstverständlich irgendwie Bihatsch und wie sie alle heißen mögen. Wir können es nicht aufzählen, weil der Bauer hat mal einen eigenen Podcast dafür, um nur diese Namen der Schande alle zu erwähnen. Aber ich glaube, Sabine, dass man einfach auch die Mainstream-Musik, die Mainstream-Kultur im Allgemeinen auf ihre Verantwortung abklopfen muss.
Ja, erstens das und zweitens, Musik ist halt zu 99% Emotion. Und weniger Text. Also ich meine, bei euch im Rap und im Hip-Hop ist der Text im Vordergrund.
Nein, aber es ist auch Emotion.
Ist beides.
Aber es ist halt, gerade in der Mainstream-Pop-Rock-Kultur ist halt schon die Musik eigentlich das Transportmittel und jetzt weniger die Texte. Und du kannst allein durch die Musik sehr wohl gewisse Richtungen und Emotionen in den Menschen erzeugen und dadurch natürlich auch extremst viel bewirken. Und Politik hört ja jetzt nicht bei der Tagespolitik auf. Ich meine, in Wirklichkeit ist jedes Gesellschaftsthema ein politisches Thema. Das heißt, die Grenze existiert ja eigentlich gar nicht. Wo hört jetzt ein gesellschaftskritischer Song und fängt auf und wo fängt der politische Song an? Also das ist ja alles fließend. Und ja, was ich zum Beispiel auch ganz, ganz spannend finde und von dem man eigentlich sehr wenig hört und was gerade in Wien sehr große Tradition hat, ist ja auch das kabarettistische Lied. Da haben wir ja jetzt auch zum Beispiel beim Stipsitz ganz, ganz großartige Künstler, die nicht nur sehr politische Texte haben, sondern sie das auch musikalisch perfekt untermalen können. Und da gehen ja die Tradition wieder zurück bis, weiß nicht, wenn man da noch alle einfällt, in Wirklichkeit auch bis zu den Schmetterlingen, die jetzt nicht Kabarett machen.
Und der Stipsitz nur am Proletenpassion, oder?
Ja.
Zum Beispiel, ja, oder die also vergessenen Jahre über den Faschismus in Österreich. Aber der Stipsitz irgendwie lässt ja auch für sich die Grenzen verschwimmen irgendwie. Er macht es zwar nicht sehr oft, aber hin und wieder tritt er auf Demos auf irgendwie. Ja,
was sehr und die aus auch, oder?
Ja. Genau, ja.
Ja, Wien hat das schon, ja, das habe ich auch den Eindruck, dass Wien das auch kann. Dieses durch den Schmäh auch irgendwie.
Naja, die Kabarett oder das Wiener Lied war ja auch in der Kaiserzeit irgendwie eine der wenigen Formen. Natürlich, wenn man an die Schrammeln denkt, fallen mir die Ohrwascheln runter. Aber die Realität ist, wenn man sich die Texte anhört, dann war das eine von den Formen, die durch die Zensur durchgegangen sind als Kritik. Ne?
Und es gibt halt auch ganz viele Musiker, die es jetzt nicht vielleicht direkt in den Liedern ausdrücken, die aber aus ihrem Auftritt so eine Show machen und quasi zwischen den Liedern sehr wohl auch ordentliche politische Statements abgeben. Also ich habe schon Konzerte zum Beispiel von einem Ernst Molden erlebt, wo er auf sehr humorvolle Art, aber doch sehr eindeutig seine Meinung kundgetan hat. Und auch das gehört irgendwie dazu. Es ist ja eigentlich immer das Gesamtpaket. Das heißt, selbst wenn jetzt Lieder vielleicht nicht so explizit politisch sind, kann man sie dann auch durchs Geschichtenerzählen drumherum in eine politische Aussage einpacken. Und das passiert ja teilweise bei den Konzerten auch. Und das passiert teilweise auch bei Rockkonzerten.
Ich glaube, das Paket ein wichtiger Begriff ist, weil du kannst, glaube ich, den besten politischen Text haben. Zumindest geht es mir so, ja. Dann lese ich mir den Text vielleicht einmal durch. Aber wenn meine Emotion durch alles das, was Musik sonst ausmacht, Rhythmus, Melodie etc. pp. Nicht angesprochen wird, dann höre ich mir die Nummer nicht mehr an. Da kann der Text nur so gut sein irgendwie. Ja, es muss der Rhythmus, muss in mein Herz reingehen irgendwie, der muss in meinen Körper reingehen, der muss idealerweise mich dazu anregen, dass ich mich ein bisschen bewege. Und wenn es ganz perfekt ist, dann regt es mich so dazu an, dass ich mitsinge irgendwie, wenn ich das Lied gut genug kenne irgendwie. Ja, dann ist es bei mir zumindest, dann ist es bei mir wirklich angekommen. Ja? Und selbst wenn ich das ganze Lied nicht kann, dass ich dann einen Refrain mitsinge und dazwischen irgendwie herumsumme oder so irgendwas. Ja? Ich glaube schon, dass es das sein muss irgendwie, ja? Die Verbindung von dem Ganzen.
Definitiv. Ich wollte noch zu dir zurück sagen, zu ihr, was du erwähnt hast mit Rock und so. Ich glaube, dass da, ich habe mit Bernhard Rabic auch zu tun gehabt von Radio Wawal und ich habe da viel die Leute, das Umfeld kennengelernt. Ich glaube, dass da in der Wiener Rock-Tradition oder die ganze Partie, die damals da in Sophia gegangen ist, ich meine, der Falco hat in einer extrem politischen Band, Radio Wawal angefangen, die Jazz-Gitti hat in einer extrem politischen, durch den Stefan Weber, der hat da was hinterlassen, was erst jetzt so zum Vorschein kommt, glaube ich, für andere auch, ja, so richtig, wie wichtig das war, dass diese Szene sich auch politisch da so gestellt hat, ja. Und die sind alle, also die haben auch alle für, viele von ihnen für SS Balkanroute gespielt und so, dass diese Menschen haben, das tragen das mit, ja.
Es waren ja ganz viel, da sind ja ganz viel, sei es Einzelmusiker, wie ein Georg Danzer zum Beispiel, irgendwie, der auch extrem viel politische Lieder hat, interessanterweise, genau zu dem Thema, das wir heute schon mal gehabt haben, auf einer Platte 1981, hat der Georg Schuli Danzer gesagt, kein Mensch verlässt seine Heimat ohne Grund. Und ich glaube, das ist total eine gute Aussage irgendwie, weil dieser ganze Schaß mit, die Leute sind alle nur auf der Suche nach den Millionen, die einer irgendwo nachtragen werden, da muss schon ganz viel passieren, dass ein Mensch von daheim geht. Von einem Tanzer über Tradiwabel, die Schmetterlinge, das waren ja in letzter Konsequenz waren das alles Produkte einer Protestbewegung. Ja, es war die 68er-Bewegung mit all ihren Ausflüssen, die halt teilweise über ein paar Jahre, teilweise Jahrzehnte verspätet auch in Österreich. Es sind vorher schon viele Namen gefallen, weil Pink Floyd ist auch Anfang der 70er gegründet worden und so weiter. Konstantin Wecker hat in der Zeit angefangen, Musik zu machen. Es ist die ersten Rapper sind Ende der 70er Jahre aufgekommen in die USA aus einer unterdrückten Community, aus der Black Community. Und auch in Österreich, es hat es in alle Länder findet, und das ist das Interessante, jetzt lassen wir mal den Begriff Verantwortung weg, dass sie eigentlich gesellschaftliche Entwicklungen auf die eine oder andere Art immer in Kultur im Allgemeinen, aber ganz besonders auch in der Musik widerspiegeln. Sei es im Positiven oder im Negativen. Ich bin ja manchmal ganz ein besser Mensch und sage, als Mensch hast du in Wirklichkeit genau drei Möglichkeiten. Du störst dich auf die richtige Seite, du störst dich auf die falsche Seite oder du stehst unbewusst auf der falschen Seite. Weil die Wahl, neutral zu sein, gibt es in Wirklichkeit nicht. Und ich glaube auch, dass die in der Musik nicht gibt.
Aber Axel, hast du wirklich den Eindruck, dass die Musik die gesellschaftliche Realität widerspiegelt? Weil wenn ich mir jetzt gerade Österreichs Künstler und Künstlerinnen anschaue, dann sind die eigentlich durch die Bank doch eher links Richtung auch SPÖ-nah, Grün-nah etc. einzustufen. Ich kenne ganz, ganz wenige Künstler, die deklariert jetzt zur konservativen Seite neigen. Also sagen wir so, wären die Künstler repräsentativ für Österreich, würde es in unserem Land anders ausschauen?
Also ich denke jetzt an einige unsägliche Videos zum Thema Covid, die es in letzter Zeit gegeben hat, wo manche Leute, egal wie ich jetzt da immer zu ihrer stehe, Aussagen von sich gelassen haben, wenn wir gedacht haben, die sind mit dem Schädel irgendwo angerannt. Und das sind durchaus Leute, die in Film und Fernsehen sehr gut gelitten sind. Einer davon, der interessanterweise der Nachname fängt mit D an. Es gibt so viele unsympathische Menschen, deren Nachnamen mit D anfangen in dem Land, so einen Landesparteivorsitzenden. In Tirol und in Burgenland zum Beispiel von einer gewissen Partei. Aber dieser Schauspieler, auf den ich jetzt zurückkommen möchte, irgendwie, der hat einfach so viel Scheiß von sich gegeben, irgendwie zur Covid-Pandemie, dass ich mich echt frage, was geht noch. Ja? Ich meine, ich weiß schon, dass manche trinken so viel in der Kunst- und Kulturszene, dass irgendwann nichts mehr in der Birne übrig ist. Aber manche haben offensichtlich diese Grenze schon überschritten. Ja? Und der Herr D. und die Frau P. und ein paar andere kehren da offensichtlich dazu. Ja, und insofern spiegelt es die gesellschaftliche Realität, glaube ich, wieder tatsächlich, ja, in unterschiedlichen Ausmaßen. Und natürlich gibt es keine 1-zu-1-Widerspiegelung. Das ist ja das Wesen von jeder Form von Kultur, dass sie ein Stück weit gesellschaftliche Realität interpretiert. Das macht es ja auch so interessant, ja, weil wenn ich nur 1-zu-1 beschreiben darf, was genau los ist, dann lese ich ein Sachbuch und keine Belletristik. Ja. Und dann brauche ich aber auch keine Musik mehr, weil ob da jetzt irgendein, ich sage es jetzt böse, Gedudel im Hintergrund ist beim Sachbuch, wenn es ein Sachbuchtext ist, kann die Musik nur so schön sein, das wird mich emotional nicht erreichen. Ja. Also es ist eine verzerrte Widerspiegelung, im Positiven wie im Negativen. Ja. Und es spiegelt halt auch das Gute und das Schlechte wieder. Ja. So wie Kit und Randy, die da mit uns sitzen, irgendwie die positiven Teile der österreichischen Gesellschaft in ihrer Musik wiederzuspiegeln, versuchen, sage ich jetzt bewusst, und das meine ich gar nicht base, ja, sondern es liegt einfach an jedem einzelnen Hörer und jeder einzelnen Hörerin zu beurteilen, ob er oder sie findet, dass das Widerspiegeln gelungen ist. Und andere spiegeln halt auch die Scheiße wieder, die in unserer Gesellschaft passiert, im negativsten Sinn. Ja. Man braucht ja nur, du hast vorher schon Rechtsrock-Festivals erwähnt, ich meine, wir haben in Deutschland gibt es keine Rechtsrock-Festivals mehr, irgendwie, weil die ganzen Koffer entweder nach Vorarlberg oder ins Innviertel irgendwie ausweichen. Auch also hier.
Da hat es diese Dokumentation gegeben, die ja bis heute nicht frei zugänglich ist, von dem Journalisten, der sich 10 Jahre in die Rechtsrock-Szene eingeschlichen hat. Kuban heißt der, glaube ich.
Okay.
Das ist ein Wahnsinn. Ich versuche, die haben gesagt, dieses Team hat im Nachhinein gesagt, sie wollen das nicht kommerziell verkaufen, diese Doku. Weil sie nicht wollen, dass das in falsche Hände kommt und die haben, sind nur so wie auf Buchlesungen getourt durch Deutschland, durch Österreich. und du findest diesen Film bis heute nicht. Und der hat ein Netzwerk dort ausgehoben. Also ich habe nur ein paar Ausschnitte gesehen und ich glaube, in einem Buch, was er geschrieben hat, hat er da auch ein bisschen was wiedergespiegelt. Und das ist ja sensationell. Also das ist, also nur die kleinen Ausschnitte, die ich davon kenne, sind ja ein Wahnsinn. Also was dort an Hallen voll sind mit Leuten, die unsagbare Sprüche aus unsagbaren Zeiten von sich geben und wie organisiert das Ganze ist im CD-Verkauf, was natürlich alles quasi auf der schwarzen Liste oder roten Liste, je nachdem, wie man es nimmt.
Nein, nein, bitte keine rote Liste. Rote Liste ist was Positives.
Rote Zahlen auch.
Kommt davon bei wem. Also wenn Amazon rote Zahlen schreiben würde, dann...
Das wäre sehr schön, ja. Nein, auf jeden Fall, da wurden ja Netzwerke ausgehoben und insofern, das hat einen Grund, warum es in Deutschland nicht mehr so funktioniert. Das ist eben in den letzten, also das war vor circa 10 Jahren und das haben sie, da haben sie ja die Drahtzieher ausgeforscht und deswegen kommen sie mittlerweile irgendwo, also fahren sie irgendwo anders hin. Auch in die Schweiz
eben. Das ist halt auch Widerspiegelung. Auch eine Widerspiegelung eines Teils österreichischer Realität, dass es in Österreich, zumindest in Vorarlberg und im Innviertel, relativ problemlos möglich ist, solche, ich sage es jetzt so wie immer es denke, Wahnsinnigkeiten zu veranstalten. Ja, wir reden jetzt nicht davon, dass wer von euch zwar oder von vielen anderen, wir haben vorher mit einem guten Freund von mir geredet, der eine Band namens Tonfabrik hat, wo auch gerade eine neue CD rauskommt, wo es um das Thema Gewalt gegen Flüchtlinge insbesondere geht. Ja. Das ist nicht wer, der eine positive Botschaft von sich gibt, ein positives Menschenbild, ein Menschenbild, das von einem inklusiven Denken ausgeht, das davon ausgeht, prinzipiell ist einmal jeder Mensch gleich. Egal welches Geschlecht, wie groß, klein, aus welchem Land, welche Sprache, welche sexuelle Orientierung, welche Religion, deppert gescheit, welche Musik ihm gefällt oder nicht. Ja. Prinzipiell ist einmal jeder Mensch gescheit. Nein, die geben dort ihren Senf von sich, der in Wirklichkeit heißt, es gibt Untermenschen. Das ist in Wirklichkeit die Botschaft, die dort umkommt. Das ist auch Teil unserer gesellschaftlichen Realität, die genauso in Kunst und Kultur wiedergespiegelt wird. Ja. Und da gibt's dann... finde ich auch eine musikalische Verantwortung, jetzt nicht von Musikern und Musikerinnen, sondern es ist eigentlich unsere Verantwortung als Menschen, als politische Aktivisten und Aktivistinnen, die wir ein anderes Menschenbild haben, dass wir eigentlich dafür sorgen sollten, dass es so eine Musik und solche Veranstaltungen nicht gibt irgendwie. Also manche kritisieren mich dafür, in meinen Augen hat die Meinungsfreiheit Grenzen. Sie hat Grenzen dort, wo die Würde anderer Menschen anderer Menschen getreten wird. Also wo es um Rassismus, Sexismus, Faschismus geht. Dort hat Meinungsfreiheit ihre Grenzen. Völlig egal, ob das im Mainstream ist oder im halboffiziellen, halb illegalen Bereich, wie bei Rechtsrockkonzerten, oder ob es in der Kellerbar ist, wo nur 5 Leute am Typen mit einer Gitarre zuschauen. Irgendwie. Ja. Völlig egal. Ja.
Aber du musst auch die positiven Beispiele anschauen. Wer hätte vor 10 Jahren gedacht, dass eine Österreicherin auf die Bühne geht mit Vollbart, mit einem Kleid an und den Song Contest gewinnt? Ich meine, das ist doch ein grandioses Statement gewesen und ich verehre die Conchita bis zum Geht nicht mehr, auch wenn das jetzt rein von der Musik her nicht meine Richtung ist, aber als Mensch, als Künstlerin einfach grandios und das sind einfach diese positiven Beispiele, von denen wir eigentlich reden sollten, auch in der Politik und was wir halt auch mitnehmen sollten und nicht immer nur von den paar depperten Kellernazis.
Das ist ja genau der Punkt irgendwie, wo auch politische Verantwortung wieder da ist, nämlich dass ja, man muss sich glaube ich bewusst sein, man kann mit Musik, mit einem Roman, mit einem Bild, kann man nicht jeden erreichen. Passt da, wenn nicht jedem Rap gefällt, wenn nicht jedem Hardrock gefällt, wenn nicht jedem der Konstantin Wecker gefällt, wenn nicht jedem die gregorianischen Choräle gefallen. Ist voll okay. Und der Tom Neuwirth, mittlerweile sagt er sehr klar, ich bin ein Mann, ich bin schwul, jeder soll sich definieren, wie er will, und anziehen, wie er will, ist mir vollkommen egal. Er hat eine Botschaft an eine Community in ganz Europa gesendet irgendwie, und diese Botschaft war irgendwie, es reicht einfach irgendwie, wenn irgendwer ein Mann sein will und ein Bart haben will und Stöckelschuhe und ein Kleid anhaben will, dann soll das drin sein. Wenn irgendwer transsexuell sein will, was er sagt, dass er nicht ist, aber es ist egal. Es ist um die Botschaft gegangen, dass es okay ist, transsexuell zu sein. Das war total eine super Botschaft. Nein, es ist auch nicht, also die Musik haut mich auch nicht vom Hocker, aber die gesellschaftliche Botschaft, die gesendet worden ist, war total wichtig. Und in Wirklichkeit, sagen wir uns ehrlich, das Lied hat nicht gewonnen, weil auf einmal alle Österreich lieben, ja, sondern das Lied hat gewonnen, weil eine bestimmte Community, nämlich eine nach wie vor sehr unterdrückte Community, die halt beginnt bei homosexuellen Menschen und wahrscheinlich, und ich meine jetzt nicht im negativen Sinn, endet und geht bis zu asexuellen Menschen, gesagt haben, wir sind die Unterdrückten, das endet eine Botschaft für uns und wir voten jetzt verdammt noch einmal für den Typen, dass er den Arsch-Song-Kontext gewinnt. Ja. Das war in Wirklichkeit eine perfekte Verbindung einer Community, die nach wie vor unterdrückt ist, die bestimmte Interessen hat, mit einem politischen, entschuldigt, mit einem musikalischen Mega-Ereignis, wo halb Europa zuschaut. Ich schaue ja auch immer zu irgendwie. Ich meine, ich höre mir die Musik nicht an, sondern ich schaue erst zu, sobald die Abstimmung kommt, weil ich mich immer frage, weil ich mich jedes Jahr frage, jetzt komme ich auf den Kiezer Heimat zurück irgendwie, wem geben die Serben heuer irgendwie die Höchstpunktezahl, kriegen sie irgendwie die Bosnier oder die Slowenien, ja. Weil du weißt ja, und das Gleiche ist ja mit der Ukraine und mit Russland und mit Weißrussland und so weiter und so fort.
Das einzige also Gute, dass man sich aufgeteilt hat, dass es mehr
eigentlich ist das eine reine politische Abstimmung jedes Jahr im Regelfall. Mit ganz wenigen, und das war eine dieser großen Ausnahmen, wie der Tom Neuwirth, Conchita Wurst, wie man immer, ob man jetzt den echten Menschen oder die Kunstfigur nennen will, ist egal irgendwie, weil es natürlich auch nicht trennbar ist irgendwie.
Ich habe es ja live gar nicht gesehen, wenn man sowas nicht anschaut, aber
ich bin tatsächlich,
das, was danach passiert ist, war ja das Großartige.
Ich bin tatsächlich mit einer Kollegin, weil ich so, auch wenn man die Musik nicht taugt hat, aber weil ich so gehypt war, dass einmal aus diesem Mega-Kommerz-Scheiß was Gescheites rausgekommen ist, am Tag der Rückkehr hat es ja ein Mini-Konzert irgendwie damals von der Conchita am Heldenplatz gegeben und bin tatsächlich irgendwie mit einer Kollegin hingegangen. Wir sind überhaupt nicht mehr hinkommen, weil der Heldenplatz so überfüllt war. Ja? Und das zeigt halt auch so ein positives Ding, was Kunst
aber
und
genau
Kultur
das
erreichen
ist eigentlich
kann.
Auch
es, kann nicht nur, der Adolf Hitler den Heldenplatz füllen. Ja? Mhm. Es kann auch Conchita Wurst. Auch das ist Österreich. Ja? Mhm. Auch wir und viele von uns. Wir waren alle schon oft gemeinsam auf Demos, irgendwie auf den verschiedensten Demos. Auch wir haben es schon des Öfteren geschafft, den Heldenplatz zu füllen mit, jetzt nicht nur mit Musik, teilweise auch mit Musik, aber mit politisch verantwortungsvollen und fortschrittlichen Positionen. Egal, ob das jetzt in Form von Reden, Schüdern, Transparenten, übrigens auch kulturelle Ausdrucksformen, Musik oder was auch immer war. Ja? Wir haben dort unsere politische Verantwortung gemeinsam mit unsere verschiedenen Möglichkeiten. Ich bin halt eher der Sprücheklopfer, andere sind eher die Rapper. Naja, wir haben alle unsere unterschiedlichen Talente irgendwie. Ne? Haben wir gemeinsam unsere Verantwortung wahrgenommen und einfach ein Signal gesendet, was wir, na, nicht nur für Österreich, sondern was wir für World eigentlich haben wollen. Ja? Weil es ja wurscht ist, uns geht doch der Rassismus und Sexismus in Afghanistan genauso am Arsch wie da, und ein Frauenmord in Afghanistan ist genauso scheiße wie ein Frauenmord in Österreich, in Radatanga oder
ja
sonst.
Nicht so. Das ist ja auch ein Problem, was ich habe und ich in vielen Liedern thematisiere, die tun ja oft nicht so. Was ich zum Beispiel für ein Problem habe und das thematisiere ich wirklich oft, ist, dass es Menschen gibt, die behaupten, dass mit den Flüchtlingen oder mit, weiß ich nicht, generell mit anderen Communities, die sich vielleicht irgendwo in Österreich oder in Wien vor allem gegründet widerspiegeln, dass das Verbrechen, also das wird eigentlich, also dass Flüchtlinge Verbrechen ins Land gebracht haben. Und das verstehe ich nicht. Das ist einfach was, wie ist das mit den Leuten, die ihre Frauen zu Hause hauen? Wie ist das mit den Leuten, die Frauen vergewaltigen? Wie ist das mit den Leuten, die stehlen, Drogen dealen und sowas? Das hat es quasi vor der Flüchtlingskrise noch nie gegeben.
Es gibt Menschen, die das behaupten. Ja.
Also waren es da davor die Typen oder waren es da davor die
Islam?
Es wechselt sich immer.
Wie es politisch passt, reden wir doch einfach Klartext. 80-90% des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Übergriffe finden in der Familie statt. Ja? In der von der katholischen Kirche so hochgeheiligten Familie. Also, wenn man den sexuellen Missbrauch, Übergriffe, Vergewaltigungen, was auch immer in diesem Bereich passiert, bitte schafft man die bürgerliche Familie ab. Weisen wir die Familie aus diesem Land irgendwie. Ich weiß zwar nicht, wie das funktionieren soll. Und ja, Ich glaube, wir müssen als Linke so ehrlich sein, wir müssen jeden Menschen entlang seiner individuellen Taten beurteilen. Ja, es gibt auch Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen und Arschlöcher sind.
Natürlich.
Aber das ist dann die Einzelperson, die das Arschloch ist. Das sind nicht die Afghanen, sondern das ist
hat sich ja
der konkrete XY, wie er immer heißt. Und, sagen wir bitte auch so ehrlich, dass wir uns die Hintergrundgeschichte anschauen irgendwie. Ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der ist Dreijähriger aus Afghanistan geflüchtet, der sagt selber, er hat nicht sehr viel mitgekriegt. Er ist jetzt über 40, hochgebildet und hat seit seines Lebens posttraumatische Belastungsstörungen. Ja. Das braucht man keiner erzählen, dass das mit Menschen nichts macht, sowas zu erleben. Und manchmal auch ganz grausige Verhaltensweisen bei Menschen zum Vorschein bringt. Gell? Das ist keine Rechtfertigung, aber es ist eine Erklärung, der wir uns stellen müssen, alle miteinander und Verantwortung dafür übernehmen. Weil ob es nach Afghanistan schaust, nach Kurdistan oder wo auch immer hin, überall dort spielen österreichische Waffen und österreichisches Geld mit, die in aller Welt mitmorden und dafür mitverantwortlich sind, dass Menschen teilweise auch solche Verbrechen begehen.
Ja, ich habe jetzt auch viele afghanische Familien und Kinder gesehen in Bosnien auch, die halt auf einem offenen Feld leben, im Zelt. Und da denkst du auch, was, wenn der sieht, wie sein Vater von der kroatischen Polizei geschlagen wird, zurückgepusht vor seinen Augen, ein 4-5-jähriges Kind, was kann das mitnehmen in seiner Sozialisation? Das sind alles wir. Wir sind die Gewalttäter, ja. Also in dem Fall, ja. Und dann, dass diese Leute da wie Zombies nach 2-3 Jahren eingeschlossen Drogen nehmen und so weiter. Ich will das erst auch Drogen nehmen, wenn, was weiß, in der Situation. Also
ich verstehe auch.
Ist es nicht auch das Prinzip, Leute kommen daher, du gibst ihnen keine, du nimmst sie jetzt vielleicht auch, aber du gibst ihnen keine Möglichkeit, sich in die Gesellschaft zu integrieren, der kriegt mehr als zu wenig Geld zum Leben, mehr als zu wenig Mittel, um halbwegs in Ruhe was auch immer zu tun, und dann wundern sie sich, wenn sie irgendwo im Park mit Drogen gehen. Und das sage ich auch ganz ehrlich, das würde ich auch tun. Bevor ich nämlich verhungere oder meine Kinder verhungern, mache ich auch alles, was notwendig ist.
Und da sind wir bei der alten Diskussion Arbeitsbewilligung irgendwie. Entschuldige, wer geht freiwillig Drogen dealen für ein paar Euro? Weil ich meine, es sind ja die Großdealer, die Marie machen, und nicht der seine 3 Gramm.
Da gibt es eine super gute Zahl, wenn wir bei der Mainstream-Musik sind, KIZ wird euch jetzt euch beiden vielleicht nichts sagen, aber der Kid Wax und ich, wir wissen, was es ist, da gibt es eine, und die haben wirklich die Bühne. Ja. Da sagt einer von denen, der Tarek, sagt, glaubt ihr, die Flüchtlinge sind in Partyboote gestiegen, mit dem großen Traum, im Park mit Drogen zu dealen? Und das ist so, das sind so Kleinigkeiten, die machen jetzt nicht unbedingt politische Lieder, so wie wir zwei, aber...
Ja, aber das ist eine politische Botschaft.
Aber das ist genau ein das Satz zwischendurch, wo der dann wirklich Millionen von Leuten vielleicht auffällt nebenbei und sie sich wirklich überlegen, wie du sagst.
Es geht keiner freiwillig dealen oder eintübeln, wenn er einen menschenwürdig bezahlten Job kriegt, von dem man leben kann. Das ist die Realität. Und nicht nach 17 Jahren, bis irgendwie das 73. Asylverfahren abgeschlossen ist, sondern am ersten Tag. Und wenn es alle immer groß reden von Integration, was ist denn die beste Integration? Dann ist 8 Stunden am Tag mit einem Kollegen oder mit mehreren Kollegen und Kolleginnen gemeinsam hackelst. Das ist die beste Integration. Da tust du den ganzen Tag Deutsch üben. Natürlich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es keine Deutschkurse braucht, ja. Aber wirklich lernen tut man Fremdsprache dann, wenn man es übt, oder?
Richtig, wenn man sie lebt, oder?
Ja, das du hast es ja selber mal erlebt.
Ja, wenn man es lebt, ja.
Aber da können wir jetzt den Bogen zur Musik wieder vielleicht schließen, weil das trifft sich jetzt für Erwachsene, dass sie 8 Stunden am Tag hackeln. Aber gerade wenn wir jetzt an Kinder und Jugendliche denken, für die ist einfach Musik und Sport, also beides gleichberechtigt, weil ich finde, beides ist extremst wichtig, sind einfach super Vehikel, über die man einerseits Integration fördern kann, wo man den Kindern eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung geben kann und wo man auch politisch eingreifen kann, um den Kindern das zu ermöglichen. Und ich denke da an Forderungen, die im Raum stehen, wie zum Beispiel Schulen zu öffnen für Sportaktivitäten, mehr Musikräume für Kinder zur Verfügung zu stellen etc. Diese Forderungen liegen ja zumindest am Tisch, Bandräume etc. Und ich glaube, das wäre eine ganz, ganz wichtige integrative Maßnahme, weil Musik verbindet, Sport verbindet, und ich glaube, das sind einfach zwei Dinge, die universell sind, die auf der ganzen Welt gleich gehandhabt werden und über dem die Kanäle man ganz, ganz viel machen kann und erreichen kann.
Da kann man einmal tatsächlich was Positives über unser Wien sagen. Irgendwie, es gibt ja den Kultur- und Sportverein der Wiener Berufsschulen, die machen, ich weiß jetzt nicht, wie es in Corona-Zeiten war, jedes Jahr das sogenannte KUS Sound Project, wo alle Berufsschüler und Berufsschülerinnen einfach ihre Beiträge einreichen können und die Besten dann auch zur Aufführung kommen. Teilweise auch vorbereitet, es gibt zum Beispiel Hip-Hop-Seminare vorher, wo halt Profis mit den Kids ihre Sachen machen, irgendwie total coole Sachen irgendwie. Und natürlich sind wir da auch wieder beim Thema Integration, weil, sagen wir uns ehrlich, irgendwie der Großteil von Kids, die in Berufsschulen gehen, das sind nicht die aus der österreichischen Adelsfamilie irgendwie kommen, sondern das ist die gesellschaftliche Realität. Ja, wir nähern uns dem Ende. Wir sind eigentlich schon wieder zu Ende. So eine Stunde vergeht immer extrem kurz. Ich glaube, wir sind uns alle vier, die wir da am Tisch sitzen, darüber einig, Musik, so wie jede andere Form von Kunst und Kultur, hat eine politische Verantwortung. Und man kann sie entweder wahrnehmen, und wenn man sie nicht wahrnimmt, dann steht man automatisch auf der Seite der Herrschenden. Randy.
Ich möchte noch abschließend was sagen. Wenn ihr das Gefühl habt, dass euch irgendwas frustriert, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr das rauslassen müsst, ich glaube, wir haben da eine sehr gute Form dafür gefunden und auch um irgendwie die Gesellschaft anzuregen, wenn die Leute tatsächlich unsere Musik hören. Macht's Musik, malt's was auf einer Leinwand, schreibt's irgendwas, ein Gedicht, was auch immer, kann ich nur empfehlen.
Und am besten macht das, während es gleichzeitig auf eine Demo kommt. Ne? Weil man kann auf Demos auch singen, seine gemalten Sachen zu ausdrücken. Ja. Man kann alles miteinander verbinden irgendwie. Das ist dann die wahre politische Verantwortung. Jedenfalls danke Kid Pax, danke Randy MC.
Danke
dir. Es war uns, Sabine und mir, ein Fest, mit euch das Thema abhandeln ist übertrieben. Wir haben nicht den Anspruch, dass unser Podcast die ganze Welt erklärt, aber zumindest einmal andiskutieren und vielleicht ein paar Leute zum Nachdenken irgendwie bringen. Wir sind uns alle sicher, jede Form von Kunst und Kultur hat eine politische Verantwortung. Ob sie bewusst wahrgenommen wird oder nicht wahrgenommen wird, ist die individuelle Entscheidung derjenigen, die Musik machen, die einen Roman schreiben, was auch immer. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann schreibt uns Vorschläge für Themen an kontakt@aufwiderstand.at. Wir freuen uns ganz besonders, wenn es unseren Podcast weiter verbreitet. Wir probieren ja immer alle, die mitgeredet haben, zu verlinken auf Facebook, sodass das auch über deren Kanäle sichtbar ist. Gebt uns Rückmeldungen, alle anderen interessanten Sachen wie Demo-Termine und so weiter findet ihr auf unsere Social-Media-Kanäle. Und natürlich auch auf unserer Website auf widerstand.at. Und was uns am allermeisten gefreut ist, wenn wir uns irgendwann auf einer Demo persönlich kennenlernen und gemeinsam dafür sorgen, dieser Regierung und diesem System in den Arsch zu treten. Bis sie verschwunden sind aus der Geschichte. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao. Auf Widerstand.
Völker hört, es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.